Mir wurde gesagt, ich dürfe das Mikrofon hier rausnehmen, weil ich brauche mal so ein bisschen Bewegungsfreiheit. Ich freue mich sehr, mal hier sein zu dürfen. Ich wurde eben gefragt, wie lange wir schon in Wermeskirchen sind. Das sind mittlerweile 8 Jahre, die ich im Treffpunkt Hoffnung als Pastor sein darf. Ich habe zwei Fünftel meiner Familie mitgebracht. Meine Frau Priscilla und meine Tochter Olivia. Und ich bin mit meiner Predigt nicht einfach nur so hier, sondern als Teil einer Predigtreihe, die wir, die Pastoren in Wermelskirchen, Neuschäferhöhe und im GZD zusammen erarbeitet haben. Das haben wir vor 3 Jahren schon mal gemacht. Wir haben das Predigtkarussell genannt, weil wir 3 Predigten haben und mit diesen Predigten immer eine Gemeinde weiterfahren sozusagen. Und da starten wir übernächste Woche mit bei uns. Der Timo kommt nächste Woche auch zu euch und der Thilo Kuhlmann aus der Neuschäferhöhe wird auch irgendwann dann hier sein mit seiner Predigt. Und wir haben uns vor so einem halben Jahr ungefähr getroffen und haben überlegt, was könnten wir denn den verschiedenen Gemeinden mitgeben? Und haben gedacht, ja, unsere Gemeinden sind in ganz schön unterschiedlichen Situationen, aber was immer gut ist, ist die Jahreslosung. Und haben dann gesagt, was ist denn die Jahreslosung 2026, haben uns das angeguckt und haben uns überlegt, siehe, ich mache alles neu, beginnt nicht erst, wenn das neue Jerusalem kommt, sondern das beginnt heute schon in uns. Und was wären vielleicht verschiedene Aspekte davon, dass Gott in uns alles neu machen möchte? Ich will jetzt nicht auf die anderen schon vorgreifen, aber wir haben das jetzt genannt, neuen Blick gewinnen, einen neuen Blick gewinnen. Und mein Thema für euch heute ist, dass wir einen neuen Blick auf den anderen gewinnen wollen. Oder vielleicht auch den anderen eine neue Chance geben möchten. Und ich möchte euch gerne in eine Wanderung mit hineinnehmen. Wir sind irgendwo, ich weiß nicht, auf dem Rennsteig in Thüringen unterwegs, haben unseren Kompass dabei. Und das ist so ein richtig schöner alter Kompass. Also so richtig nostalgisch, der hat schon Geschichte in sich, der hat schon ganz viel gesehen von dieser Welt. Und wir gehen diesem Kompass hinterher und es ist ganz klar Norden. Wir sind in die Richtung unterwegs. Das läuft. Und dann kommen wir zu einer Hinweistafel. Und auf dieser Hinweistafel ist eine Karte zu sehen und ein Pfeil, an dem Norden steht. Der Pfeil geht aber in die Richtung. Und wenn wir ehrlich sind, ist der erste Gedanke eigentlich nicht, oh, dann ist mein Kompass falsch. Wahrscheinlich denken wir eher, da hat wohl einer das Schild umgedreht oder der Weg ist irgendwie komisch ausgeschildert. Vielleicht sogar das Magnetfeld hat sich geändert. Aber der Gedanke, dass vielleicht unser Kompass falsch sein könnte, der kommt ganz vielen Menschen als letztes. Und dann kommt es irgendwann, wir gucken nochmal so genau hin und dann fangen wir an zu lachen, weil oben dieses Orientierungsrad des Kompass sich verstellt hatte und wir deswegen komplett in die falsche Richtung gelaufen sind. Und genau das, glaube ich, passiert oft in unseren Beziehungen zu anderen Menschen. Wir gehen so durch das Leben mit unserem inneren Kompass und wir sind überzeugt, wir wissen, wie jemand ist. Wir wissen, wie der andere ist. Und da kommen so Gedanken, der ist halt so. Die wird sich niemals ändern. Ich kenne ihn doch. Boah, die ist anstrengend. Das sind die Dinge, die unser innerer Kompass uns zu anderen Menschen mitgeben. Ich möchte aber mal den Gedanken hier in diesen Raum hineinsprechen. Vielleicht liegt es gar nicht immer am anderen. Vielleicht ist es mein innerer Kompass, der sich verstellt hat über die Jahre. Durch Erfahrungen, die wir gesammelt haben, durch Verletzungen, durch Enttäuschungen. Es sind Vorurteile entstanden. Wir stecken Menschen in Schubladen hinein. Und das beeinflusst unsere Beziehungen. Das beeinflusst unsere Begegnungen, unsere Gespräche, die Art und Weise, wie wir Menschen einschätzen. Ich glaube aber nicht nur die anderen sind das Problem. Ich glaube, ganz oft ist es, dass unser innerer Kompass sich verstellt hat. Durch die Erfahrungen, durch Verletzungen, durch Vorurteile. Und genau in diese Gedanken hinein möchte ich die Jahreslosung mal mit hineinnehmen. Wir haben sie eben schon gehört aus Offenbarung 21,5. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Und das war so der erste Gedanke, den wir, als wir diese Predigtreihe vorbereitet haben, das ist eine Grundannahme unseres Glaubens. Gott macht alles neu. Und er beginnt damit nicht irgendwann, sondern schon jetzt. Er baut sein Reich in unserer Mitte, in uns. Er macht alles neu und damit auch meinen Blick auf andere. Gott sagt nicht, mach du alles neu. Er sagt nicht, jetzt streng dich doch mal an, jetzt reiß dich mal zusammen. Sondern Gott sagt, ich mache alles neu. Und dazu zählt auch mein Blick auf andere. Dazu zählt mein innerer Kompass, meine Sicht auf Beziehungen. Und genau darum geht es heute, dass wir eine neue Chance für andere entdecken. Und zwar nicht aus Pflicht, auch nicht aus einem Versöhnungsauftrag. Ich glaube, Versöhnung ist super wichtig, aber darauf möchte ich heute nicht hinaus, sondern ich möchte in uns eine neue göttliche Neugierde auf andere Menschen wecken. Weil Gott ist ein Erneuerer und ich bin oft ein Festhalter. Siehe, ich mache alles neu. Ich mag diesen Satz, weil er eine gewisse Entlastung für uns enthält. Nicht ich muss alles neu machen, sondern Gott macht alles neu. Und das macht er immer und immer und immer wieder. Ich habe mal nachgesehen, pro Tag erneuert unser Körper 330 Milliarden Zellen, die erneuert werden. Jeden Tag. Jeden Tag geht die Sonne auf, die Schöpfung erwacht und wächst weiter. Jeden Tag erneuert Gott auch Menschen, die ich treffe. Aber während Gott ein Gott der Erneuerung ist, frieren wir oft Menschen in der Vergangenheit ein. Ich erlebe das so bei mir auch. Ich sehe Menschen oft so, wie sie waren, nicht so, wie sie werden könnten. Ich musste gerade an ein paar Freunde denken, mit denen treffe ich mich in ein paar Wochen im Hochsauerland. Die sehe ich alle paar Jahre mal. Mit denen bin ich aber groß geworden und ich habe vor Augen, wie die vor 25 Jahren waren. Und ich bin so gespannt drauf, was Gott in der Zwischenzeit mit denen gemacht hat. Das sind ganz unterschiedliche Biografien und ich freue mich einfach drauf, dass wir uns gegenseitig mal wieder so auf ein neues Level holen, was so passiert ist und was Gott vielleicht im Leben der anderen getan hat. Aber oft sehen wir Menschen so, wie sie waren, auch im negativen Sinne und frieren sie da so ein. Die Person ist halt so. Ich habe das doch schon tausendmal erlebt. Der ändert sich nie. Das kenne ich schon. Aber ich möchte euch sagen, Gott ist nie fertig mit Menschen. Er ist nie fertig daran, an Menschen zu arbeiten. In Philipper 1, Vers 6 steht, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden. Bis an den Tag Christi Jesu. Warum also tue ich so, als wäre jemand abgeschlossen, fertig definiert, festgelegt? Vielleicht ist der andere gerade mittendrin in einem Entwicklungsprozess, den Gott mit ihm angestrebt hat, mit dem Gott angeregt hat. In einem Erneuerungsprozess, wo Dinge sich verändern. Und ich merke es nicht, weil ich immer noch diese Version 1.0 vor Augen habe, die ich kennengelernt habe von dieser Person. Oder anders gesagt, Gott erneuert Menschen und ich muss neugierig bleiben, was da passiert, statt sie festzulegen. Ein Gedanke aus der Vorbereitung von einem Treffen, wo wir darüber gesprochen haben, was wir so besprechen wollen, ist mir total hängen geblieben. Und zwar war der Satz, Social Media klaut Raum. Und ich merke das besonders, wenn es um andere Menschen geht. Und das ist nicht nur bei Social Media so, nicht nur bei Facebook und was anderes im Internet, sondern ich glaube, die Medien und die Gesellschaft, die trainieren uns. Die trainieren uns, schnell zu urteilen. Sie trainieren uns, oberflächlich wahrzunehmen. Sie trainieren uns, uns in unserer Meinung zu bestätigen. Sie trainieren uns, Menschen in Kategorien zu packen und Empörung statt Neugier zu wählen. Und ich möchte das mal so zusammenfassen. Die Welt sagt, schau, guck dir diesen Menschen an, noch mehr von dem, was du eh schon glaubst. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus sagt, schau, da ist ein Mensch. Ein Mensch, den Gott geschaffen hat. In seinem Ebenbild. Und ich will euch das mal zusagen, Gott hat dich in seinem Ebenbild geschaffen. Aber genauso hat er die Menschen in seinem Ebenbild geschaffen, denen wir im Supermarkt begegnen. Genauso hat er die Menschen geschaffen, die uns vielleicht fremd sind, die uns manchmal vielleicht komisch erscheinen. Er hat sogar die geschaffen, die uns nerven, auch in seinem Ebenbild. Und auch den hat er in seinem Ebenbild geschaffen, bei dem mein innerer Kompass schon lange ausschlägt und lange feststeht in eine Richtung, die eigentlich nicht gut ist. Und deswegen merke ich, wenn ich dem anderen eine neue Chance geben möchte, wozu wir aufgerufen sind, dann brauche ich inneren Raum. Dann brauche ich eine gewisse Langsamkeit im Bewerten von anderen Menschen. Und dann brauche ich eine Beziehungsneugier. Dann brauche ich eine Neugier darauf, Menschen wirklich wahrzunehmen, wirklich kennenzulernen, zu verstehen, wieso ist diese Person so, wie sie ist. Und wenn ich so in die Bibel gucke, dann glaube ich, dass da ganz viele Menschen, Jesus eingeschlossen sind, die Menschen lieben und die neugierig sind, wie der andere wirklich ist. Nicht neugierig im Sinne von, jetzt alle Geheimnisse mal her, damit ich ein bisschen rumtratschen kann, sondern neugierig im Sinne von, ich sehe mehr in dir, als du selber gerade siehst. Und ich bin gespannt, was aus dir noch werden kann, was Gott mit dir noch vorhat. Ich habe drei kurze Beispiele. Zum Beispiel Nikodemus. Nikodemus kommt nachts zu Jesus. Und er ist im negativen Sinne religiös. Er ist verwirrt und unsicher. Und Jesus sieht diesen Menschen und sieht nicht in erster Linie diesen Gelehrten, der hart ist in seinem Herzen, sondern er sieht einen Suchenden, der nach Wahrheit trachtet, der nach Wahrheit sucht. Ein anderes Beispiel sind die Emmaus-Jünger. Als Jesus neben ihnen hergeht, hätte er sagen können, Männer, ihr habt überhaupt gar nichts verstanden. Wie kann das sein, was ihr da erzählt? Aber stattdessen fragt Jesus seine Jünger, worüber redet ihr? Jesus öffnet in dieser Situation einen Raum, wo er den anderen die Gelegenheit geben kann, sich zu zeigen. Er drängt sich nicht rein und knallt direkt so davor, was seine Gedanken sind. Ein weiteres Beispiel ist Barnabas. Barnabas sieht in Paulus mehr als den Christenverfolger. Barnabas sieht in Markus mehr als den Versager. Und man muss eigentlich sagen, ohne Barnabas gäbe es das Markus-Evangelium nicht. Um das kurz zu erklären, Markus war mit Paulus und Barnabas unterwegs auf einer Missionsreise und er brach diese Reise ab aus verschiedenen Gründen. Und Paulus war sauer. Paulus hat das so als eine Art Versagen dargestellt, dass Markus die Reise abgebrochen hat. Und Barnabas aber hat an Markus festgehalten. Er ist hinter ihm hergegangen. Er hat versucht, hinter diese Entscheidung zu schauen und hat Markus nicht losgelassen, weil er mehr in ihm gesehen hat. Er wollte verstehen und hat ihn unterstützt. Und ich habe mich gefragt in dem Kontext, für wen könnte ich denn heute Barnabas sein? Wem könnte ich vielleicht hinterhergehen, weil er abgebrochen hat? Wo andere vielleicht schon gesagt haben, ach, lass den doch. Der hat versagt. Wo könntest du in den heutigen Tagen Barnabas sein, der Menschen hinterhergeht? Ich habe eine Frage mitgebracht, die alles verändert. Und ich habe angefangen, sie mir selber aufzustellen. Die ist wie so ein geistlicher Kompass, der uns immer neu ausrichtet. Und die Frage ist nicht im Umgang mit anderen, warum verhält er sich so? Warum nervt die mich so? Wieso ist der immer so? Sondern die Frage, die wir in herausfordernden Situationen uns immer vor Augen halten sollten, ist, wer könnte dieser Mensch werden, wenn Gott in ihm wirkt? Weil Gott mehr sieht als wir. Gott sieht den König in einem Hirtenjungen. In dem Hirtenjungen David. Er sieht den Evangelisten im Zöllner Matthäus. Gott weiß um den Felsen im impulsiven Petrus. Wenn Gott so groß sieht, wenn er so viel in uns sieht, warum sehe ich dann so oft so klein? Wir kommen langsam schon auf die Zielgerade. Ich habe immer kurze Predigten, weil ich glaube, dass es gut ist, markant und gezielt zu sein und nicht ganz so viel drumherum zu reden. Aber ich habe 4 praktische Tipps mitgebracht, wie wir jemanden wirklich neue Chancen geben können. 4 einfache, aber kraftvolle Schritte. Und zwar ist der erste Schritt, dass wir Namen statt Etiketten verwenden. Gott ruft uns Menschen beim Namen. Das haben wir an ganz vielen Stellen gesehen, bei Abraham, bei Mose. Gott ruft uns beim Namen, nicht bei unseren Fehlern, nicht bei unseren Schwächen, auch nicht bei unserer Vergangenheit. Wir Menschen denken oft so an jemanden und dann kommt sofort so, ach, diese Nervensäge. Oder das nächste Etikett, der kommt immer zu spät. Das ist der, der immer so viel redet. Oder das ist die, die sich vor 20 Jahren mal daneben benommen hat. Und Etiketten sind praktisch, weil sie Zeit sparen, aber sie machen Menschen klein und unbeweglich. Ein Etikett sagt im Endeffekt, ich weiß, wer du bist. Auf die Stirn drauf. Ein Name sagt, ich bin offen für dich. Ich möchte dir begegnen. Und ich möchte uns herausfordern, die Etiketten, die wir für Menschen in unseren Köpfen haben, wegzutun. Und damit Gott neuen Raum zu geben in unseren Herzen. Raum, uns zu verändern, Raum zu wachsen und Raum, damit Neues entstehen kann in uns und in unseren Beziehungen. Der zweite Schritt, der uns hilft, Menschen neue Chancen zu geben, ist, Fragen zu stellen, anstatt Annahmen zu haben. Annahmen fühlen sich sicher an, weil sie aus uns herauskommen. Aber Fragen öffnen Beziehungen. Fragen sagen nicht, ich weiß es besser, sondern ich will verstehen. Beispiele wären, wie meinst du das, was du gesagt hast? Wie bist du zu dieser Meinung gekommen? Was beschäftigt dich wirklich? Was würde ich verstehen, wenn ich deine Geschichte kennen würde? Das ist eine gute Frage. Wisst ihr, wer fragt, der hört zu. Und wer zuhört, bleibt beweglich in seinen Gedanken. Und oft merken wir, hinter dem Verhalten, das uns so stört, was uns vielleicht irritiert und nervt, da steckt eine Geschichte, die wir überhaupt nicht kennen. Und die erklärt oft Dinge, die wir nicht verstehen. Und die ändert unseren Blick auf den anderen. Der dritte Schritt, wie wir Menschen neue Chancen geben können, ist, dass wir Raum geben, statt festzuhalten. Ich muss Menschen nicht reparieren. Ich bin nicht ihr Therapeut. Und wenn sie zu mir kommen und nicht nach Hilfe fragen, dann bin ich nicht derjenige, der es ihnen aufdrängen sollte. Ich bin nicht ihr Richter und sie sind nicht mein Projekt. Wir sind Mitmenschen, miteinander. Raum geben heißt, ich lasse Gott Gott sein. Ich bin nicht Gott. Ich vertraue darauf, dass Veränderung nicht aus Druck, sondern aus Beziehung entsteht. Manchmal ist das Beste, was ich tun kann, da zu sein, auszuhalten, nicht sofort zu bewerten, nicht festzunageln, weil Gott oft leise wirkt. Langsamer, als ich es gern hätte. Aber tiefer, als ich es könnte. Und der letzte Schritt, wie wir Menschen neue Chancen geben können, ist, dass wir Überraschungen erwarten. Ich will aufhören, innerlich zu sagen, der ist halt so. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte stattdessen sagen, mal sehen, was Gott aus ihm macht. Weil Gott liebt Überraschungen. Er arbeitet nicht linear. Er arbeitet nicht so, dass wir das mit unserer Logik immer begreifen können, was da passiert. Gott folgt nicht unseren Einschätzungen. Menschen sind keine abgeschlossenen Geschichten, sondern offene Kapitel. Und die nächsten Seiten sind noch ungeschrieben. Und ich bin davon überzeugt, wer Überraschungen erwartet, der bleibt hoffnungsvoll. Der bleibt offen für Gottes Wirken. Und wer hoffnungsvoll bleibt, der gibt anderen immer wieder eine neue Chance. Ein letzter Gedanke, der ist ganz kurz. Andere Menschen sind Gottes Baustelle, nicht meine. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Sätze der Predigten, dieser Predigt. Ich darf neugierig sein, weil ich nicht der Architekt bin, sondern weil ich Zeuge davon bin, wie Gott baut. Ich darf beobachten, ich darf das begleiten und staunen. Ich möchte euch ein Gebet mitgeben, was wir vielleicht in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen irgendwie in unseren Alltag mit hineinnehmen können. Vielleicht nicht Wort für Wort, aber vielleicht vom Inhalt her. Herr, mach meine Augen neu, damit ich Menschen sehe, wie du sie siehst. Ein Satz. Nehmt ihn einfach mal mit. Weil die Jahreslosung gilt auch für unseren Blick. Siehe, ich mache alles neu. Auch meinen Blick auf den anderen. Ich würde gerne noch kurz beten. Jesus, danke für diesen Sonntagmorgen. Danke, dass wir in deinem Namen zusammenkommen dürfen. Hier im GZD, in der Neuschäfer Höhe, im Treffpunkt Hoffnung, in ganz vielen Städten in Deutschland und in dieser Welt. Und wir möchten dich einladen, dass du unseren inneren Kompass neu machst. Dass du uns Neugier gibst, wo wir vielleicht abgestumpft sind. Dass du uns Raum im Herzen gibst, wo wir eng geworden sind. Gib uns Hoffnung, wo ich abschreibe. Und zeig mir heute vielleicht oder in den nächsten Tagen einen Menschen, dem wir neue Chancen geben dürfen, weil wir daran glauben, dass du, der Architekt, immer noch ein neues Kapitel mit uns vorhast. Wir wollen staunen darüber, wie du an Menschen, die wir schon abgeschrieben haben, dich verherrlichst, wie du dein Reich baust, wie du deinen Namen groß machst. Amen.